SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Schweizer Industrie sieht schwarz. Die Aufträge bleiben aus. Firmen denken über Auslagerung ins Ausland nach. Die Abstimmung über das Radio- und Fernsehgesetz RTVG wird nicht nachgezählt. Deutschland rechnet mit bis zu 750.000 Asylbewerbern in Jahresfrist, fast doppelt so vielen wie ursprünglich angekündigt.
Die Bereitschaft zur Hilfe ist sehr groß. Die große Frage ist dabei, wie lange hält diese Hilfsbereitschaft an?
Sagt der Inlandschef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und erklärt, warum er Migranten das Taschengeld kürzen würde. Jemen sehe nach 5 Monaten Bürgerkrieg so aus wie Syrien nach 5 Jahren, sagt IKRK-Präsident Peter Maurer.
Als ich in Aden ankam, habe ich auch gefunden, das ist eine Geisterstadt, die knapp irgendwie wieder am Erwachen ist. Aber das Erwachen sieht auch relativ traumatisch aus.
Peter Maurer erzählt nach seiner Rückkehr aus Jemen im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
Die Umsätze der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sind im ersten Halbjahr um 7% zurückgegangen. Die Bestellungen haben um knapp 15% abgenommen. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes Swissmem bei 400 Unternehmen erwarten rund ein Drittel der Firmen Ende Jahr rote Zahlen. Der Arbeitnehmerverband hat die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie aufgerufen, der Krise mit einer Vorwärtsstrategie zu begegnen. Der Verband fordert Investitionen und Innovation. Investitionen in das Personal. Das Bundesgericht lehnt eine Nachzählung der Abstimmung über das neue Radio- und Fernsehgesetz ab. Die 4 Beschwerden gegen die Abstimmung über das neue RTVG wurden abgelehnt. Das Gericht ändert damit seine Rechtsprechung, wonach äußerst knappe Ergebnisse per se eine Nachzählung verlangen. Übereinstimmend stellten die Richter außerdem fest, dass es keine Hinweise gegeben habe für Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung. Das deutsche Parlament, der Bundestag, hat dem Hilfspaket für Griechenland im Umfang von 86 Milliarden Euro zugestimmt. 454 Abgeordnete stimmten dafür, 113 dagegen, 18 Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Gegner des Hilfspakets waren vor allem die Linkspartei, aber auch einzelne Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion von Bundeskanzlerin Merkel. Wie viele der Fraktionen einstimmten und damit dem Kurs ihrer Bundeskanzlerin nicht folgten, ist noch nicht ausgezählt. Beim Hilfsprogramm handelt es sich um das dritte für Griechenland. Es soll im August 2018 auslaufen. Ein russisches Gericht hat einen estnischen Polizisten wegen Spionage zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das teilte der Anwalt des Polizisten mit. Der Este sei bei einem Spionageabwehreinsatz an der Grenze des EU-Landes festgenommen worden, sagt der russische Inlandgeheimdienst. Die EU wirft Russland hingegen vor, dass Bewaffnete den Beamten vor fast einem Jahr in Estland entführt und über die Grenze verschleppt hätten. Die EU fordert deshalb die sofortige Freilassung des estnischen Polizisten. Die Entführung und die anschließende illegale Haft in Russland seien eine klare Verletzung von internationalem Recht, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Der Preis der Autobahnvignette sorgt weiterhin für Diskussionsstoff. Die Ständerätliche Verkehrskommission will vorerst nun doch nicht, dass die Vignette teurer wird. Die Kommission hatte im Juni noch beschlossen, dass die Vignette neu 70 statt 40 Franken kosten soll. Kantonale Straßen hätten so ins Nationalstraßennetz aufgenommen werden sollen, allerdings mit zusätzlichem Geld der Kantone. Nun hat die Kommission das Thema auf später verschoben. Es gebe noch zu viele Unklarheiten. Das Schweizer Stimmvolk hatte 2013 Nein gesagt zur Erhöhung des Vignettenpreises auf 100 Franken. Dies wäre eine Lösung ohne Kantonsbeiträge gewesen. Die Betreiber der 5 Schweizer Atomkraftwerke müssen ihre Analysen zur Gefahr von Extremwetter überarbeiten. Das fordert die Atomaufsichtsbehörde ENSI. Es geht darum, wie gefährlich extreme Winde, Starkregen oder Hagel für die Atomkraftwerke sind. Bei den eingereichten Analysen hätten fast überall Angaben gefehlt, teilte das ENSI mit. Zudem erschienen einige Werte nicht plausibel. Der Brite Sebastian Coe ist zum neuen Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes gewählt worden. Der 58-jährige ehemalige Weltklasseläufer setzte sich mit deutlicher Mehrheit gegen den Ukrainer Sergej Bubka durch. Coe löst den Senegalesen Lamine Diack ab, der fast 16 Jahre lang als Präsident amtierte. Oberstes Ziel von Coe ist der Kampf gegen Doping. Das Wetter: am Nachmittag bleibt es im Osten bewölkt und je nach Region regnet es noch. Im Westen und Süden zeigt sich zum Teil die Sonne. Morgen scheint in der Zentral- und Ostschweiz teilweise die Sonne und es bleibt verbreitet trocken. Im Westen und Süden ist es sogar meist sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 23, im Süden 26 Grad.
In den Schweizer Industriehallen war der Lärmpegel auch schon höher. Im ersten Halbjahr ist weniger gehämmert und geschweißt worden. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Branchenverbandes Swissmem. Und es dürfte noch leiser werden. Die Bestellungen sind um fast 15% zurückgegangen. Manuel Rentsch.
Die Branche der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen der Schweiz. Mehr als 300'000 Menschen arbeiten in diesen Industriebetrieben. Nun ist ein Teil der Stellen gefährdet. Ein Rückgang von fast 15% bei den Bestellungen bedeutet, dass die Unternehmen weniger ausgelastet sind, es gibt weniger zu tun. Die Zahlen sind zwar ernüchternd, aber immerhin hat sich der Rückgang im zweiten Quartal etwas verlangsamt im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres. Licht und Schatten gibt es in Bezug auf die wichtigsten Absatzmärkte. Zwar sind die Exporte in die EU im ersten Halbjahr um 5% geschrumpft, andererseits konnte die Maschinenindustrie deutlich mehr Waren in die USA und nach Asien liefern. Somit bleibt bei den Exporten nur noch ein kleines Minus. In Bezug auf die kommenden Monate zeigt sich die Branche pessimistisch. Nach der starken Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro haben viele Firmen die Preise gesenkt und arbeiten deshalb mit Verlust. Nun müssen die Unternehmen sparen. Laut einer Umfrage der Swissmem bei 400 Firmen müssen bei mehr als der Hälfte der Betriebe die Angestellten länger arbeiten. Die verlängerten Arbeitszeiten wurden zum Teil bereits eingeführt oder sind zumindest geplant. Die Umfrage zeigt weiter, dass 46% der Firmen eine Verlagerung der Produktion, der Administration oder der Forschung in den Euroraum auf die Agenda gesetzt haben. Ob dies dann wirklich umgesetzt wird, ist offen. Die Umfrage wurde im Juni durchgeführt. Swissmem hat all seine Mitglieder angeschrieben. 400 davon haben geantwortet. Seit der Umfrage hat sich der Franken wieder etwas abgeschwächt. So sind das britische Pfund und der amerikanische Dollar wieder in etwa gleich teuer wie zu Jahresbeginn. Euro und Yen hingegen sind rund 10% schwächer als zu Beginn des Jahres.
Die Industrie schaut also pessimistisch in die Zukunft. Zu Recht, denn es gibt ja auch Anzeichen, die den Unternehmerinnen und Unternehmern Mut machen müssten. Manuel Rentsch hat beim Swissmem-Präsidenten bei Hans Hess nachgefragt.
Hans Hess, ist es nicht so, dass sich der Frankenschock eigentlich nur kurzfristig auswirkt? Die von Ihnen heute präsentierten Zahlen zeigen ja, dass das zweite Quartal bereits weniger schlecht ist, als dass das erste in Bezug auf Umsatz und Bestellungen gewesen ist.
Das Hauptproblem sind eben die Margen, nicht die Umsätze. Und die Margen treiben ein Drittel unserer Firmen in die Verlustzone. Und viele haben, über 50% haben Brutto-Margeneinbrüche zwischen 4% und 15%. Das ist massiv und braucht Jahre, um das wieder herausarbeiten zu können.
Sie haben jetzt von den Margen gesprochen. Ist das diese Zahl, diese Entwicklung, die Ihnen am meisten zu denken gibt?
Ja, in erster Linie können die Firmen einfach kein Geld mehr verdienen und brauchen Zeit, um sich da wieder aufzustellen und wettbewerbsfähig zu werden. Aber sie verlieren natürlich dadurch, dass sie eben nicht wettbewerbsfähig sind. Preislich verdienen sie auch Aufträge. Also wir sehen sicher im zweiten Halbjahr auch gewisse Probleme auf der Auslastung.
Der Franken ist ja aber eigentlich nur das eine. Abgesehen davon ist das Umfeld für die Industrie ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die Zinsen sind so tief wie noch nie und die Wirtschaft zieht wieder an. Die Konjunktur in den USA, auch in Teilen von Asien, das sind doch Elemente, die die Branche stützen.
Ja, das ist so. Die konjunkturelle Lage ist allgemein recht gut. Und wenn dort positive Zeichen kommen, die sehen wir auch, dann ist das auch eine Chance für die Firmen. Aber sie müssen eben wettbewerbsfähig sein, sonst können sie davon nicht profitieren.
Die Lohnverhandlungen sind angelaufen. Wie sieht es in der Industrie aus? Gibt es Firmen, die überhaupt noch mehr Lohn bezahlen können, oder müssen die Angestellten das vergessen?
Ich denke, dass viele Firmen, gerade diejenigen, die jetzt so große Ertragseinbrüche haben, nur wenig Spielraum haben, Lohnerhöhungen zu machen für das nächste Jahr.
Hans Hess, Sie haben einen ganzen Katalog an Forderungen an die Politik, was die Rahmenbedingungen betrifft. Welche dieser Forderungen ist Ihnen am wichtigsten und welche Forderungen werden Sie am meisten forcieren?
Also für uns ist sicher am wichtigsten, dass wir einen Weg finden, auf der einen Seite diese Zuwanderungsregulierung umzusetzen und auf der anderen Seite die bilateralen Verträge erhalten zu können. Das ist ein schwieriges Thema, dafür setzt sich Swissmem ein und wir haben auch extra dazu Plattformen geschaffen, auf denen die Themen diskutiert werden.
Sagt Hans Hess im Rendezvous und das servieren wir Ihnen noch bis um eins. Frauen ohne Lust auf Sex.
Die leiden ähnlich wie Männer, die mit Erektionsschwierigkeiten zu kämpfen haben.
Was das blaue Viagra für Männer ist, soll darum eine rosa Pille für Frauen werden, ab heute in den USA käuflich. Deutschland und die Flüchtlinge, so gehe es nicht weiter, sagt einer der Meinungsmacher im Land. Mord und Totschlag sind ihr täglich Brot, die Reportage aus einem Streifenwagen in Washington, D.C. Und Doping und andere dreckige Geschäfte. Die Herkulesaufgaben für den neuen Präsidenten des Leichtathletikverbandes. Zuerst aber zum Richterspruch aus Lausanne. Die Abstimmung über das neue Radio- und Fernsehgesetz im Juni fiel denkbar knapp aus. 50,08% Ja-Stimmen gab es damals für die Vorlage. Trotz diesem historisch knappen Resultat sollen die Stimmen nicht nachgezählt werden, sagt jetzt das Bundesgericht. Sascha Buchbinder weiß, welche Argumente zu diesem Urteil geführt haben.
Das Bundesgericht lehnt eine Nachzählung der Abstimmung über das neue Radio- und Fernsehgesetz ab. Das Gericht ändert damit seine Rechtsprechung, wonach äußerst knappe Ergebnisse per se eine Nachzählung verlangen. Entscheidend für die neue Praxis ist eine Änderung im Wahlgesetz, die formell erst im November in Kraft tritt. Dennoch nahmen die Richter das überarbeitete Gesetz zum Anlass, ihre 2009 eingeführte Praxis zu ändern. Damals nämlich, erinnerte der Präsident seine Kollegen, habe das Bundesgericht das Parlament ausdrücklich gebeten, dem Gericht zu sagen, wie knapp denn ein Ergebnis sein müsse, um eine Nachzählung zu rechtfertigen. Die Antwort des Parlaments sei erfreulich klar ausgefallen, die Knappheit allein sei kein Grund für eine Nachzählung. Diese Antwort also nimmt das Gericht nun zum Anlass, selbst über die Bücher zu gehen. Lediglich ein Richter lehnte es strikte ab, ein Gesetz zu berücksichtigen, das noch nicht in Kraft sei, wobei auch er der Meinung war, dass die Beschwerden abzuweisen seien, weil ein Ergebnis mit einer Differenz von knapp 3.700 Stimmen nicht knapp genug sei, um eine Nachzählung zu rechtfertigen. Übereinstimmend stellten die Richter im Übrigen fest, dass es keine Hinweise gebe für Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung. 4 Männer aus den Kantonen Zürich und Basel-Land hatten Beschwerde geführt gegen die Abstimmung über das neue Radio- und Fernsehgesetz. Sie hatten eine Nachzählung oder sogar eine ungültige Erklärung der Abstimmung verlangt und dazu auf diverse kleinere, umgehend korrigierte Pannen bei der Auszählung verwiesen. Die Bundesrichter allerdings kamen einstimmig zum Schluss, dass alle Unstimmigkeiten zu gering seien, als dass sie den Ausgang der Wahl verfälscht haben könnten. Sie lehnten deshalb alle Beschwerden gegen die Abstimmung über das neue Radio- und Fernsehgesetz ab. Der Krimi um die neue Billag-Gebühr findet also in Lausanne sein Ende. Das Fotofinish vom Abstimmungssonntag wird bestätigt.
Wenn im Bett nichts mehr läuft, kann das für eine Beziehung belastend sein. Die Pharmabranche bot für den Fall bis jetzt nur Männern einen Ausweg: Viagra. Jetzt ist in den USA erstmals ein Medikament zugelassen worden, das auch Frauen mehr Lust verschaffen soll. Wenig erstaunlich, das Medikament ist umstritten. Daniel Theiss beleuchtet das Thema aus medizinischer Sicht.
Von der erneuten sexuellen Befreiung der Frau sprechen die einen, von der Erfindung immer neuer Leiden und Krankheiten die anderen. Zahlreiche Studien zeigen, dass Lustlosigkeit im Bett weit verbreitet ist, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Dazu Johannes Bitzer, Arzt und Leiter des Studienganges für Sexualmedizin an der Universität Basel.
Wenn man dann nachfragt, sind Sie eigentlich dadurch belastet und möchten Sie Hilfe,
dann zeigen die meisten Studien, dass das etwa so für 10% der Frauen zutrifft, eigentlich über die verschiedenen Lebensphasen hinweg.
Das Medikament mit dem Wirkstoff Flibanserin, das nun in den USA zugelassen ist, war eigentlich als Antidepressivum entwickelt worden und hat aber die Tests für eine Zulassung nicht bestanden. Nebenbei wurde aber die luststeigende Wirkung bei Frauen entdeckt und dafür hat das Medikament nun die Zulassung erhalten. Flibanserin steigert die Ausschüttung zweier Hormone, Noradrenalin und Dopamin. Das letztere wird oft als sogenanntes Glückshormon bezeichnet.
Man hat schon sehen können in den Studien mit diesem Medikament, dass es wahrscheinlich bei doch einigen Frauen zu einer gewissen Minderung von sexuellen Ängsten und Hemmungen führt und damit, wenn man so will, die sexuelle Reaktion eigentlich erleichtert und auch das Interesse wieder etwas steigern kann.
Die Einnahme der Pille hat bei den Versuchspersonen dazu geführt, dass sie rund einmal zusätzlich im Monat Sex hatten. Was sich bescheiden anhört, könne für eine Beziehung aber einen großen Schritt bedeuten. Flibanserin wird deshalb auch bereits als Viagra für die Frau bezeichnet. Für den Sexualmediziner Johannes Bitzer ist dies aber eine falsche Bezeichnung.
Weil, sagen wir mal, das sexuelle Interesse natürlich deutlich komplizierteres Phänomen ist und vieles sich im Kopf abspielt, als zum Beispiel bei den Erektionsstörungen, für die ja Viagra entwickelt wurden. Insofern ist also der Ausdruck Viagra für die Frau nicht korrekt eigentlich.
Wie jedes Medikament kann auch dieses unerwünschte Nebenwirkungen zeigen. Diese reichen von niedrigem Blutdruck über Übelkeit bis zu plötzlicher Ohnmacht. Zudem muss die luststeigende Pille täglich eingenommen werden und es soll kein Alkohol konsumiert werden. Das Glas Wein vor der Liebesnacht geht dann also nicht mehr. Wann und ob das Medikament in der Schweiz kommen wird, ist noch offen. In den USA brauchte das Medikament allerdings 3 Anläufe, bis es nun von der Zulassungsstelle akzeptiert wurde. Es wurden auch Vorwürfe laut, der Hersteller des Präparats hätte für seine Zwecke Frauenorganisationen eingespannt, um Druck auf die Zulassungsstelle auszuüben. Unter anderem werden nun auch die Erfahrungen aus den USA darüber entscheiden, ob das Medikament später auch hierzulande zugelassen wird.
Rendezvous, 13 Minuten vor 13 Uhr. Deutschland, das Land der Träume. Für viele Flüchtlinge aus Bürgerkriegsgebieten, aber auch für Migranten aus armen europäischen Ländern wie Albanien, Mazedonien oder Kosovo, Ziel der Träume. Nach Deutschland kommen allein in diesem Jahr bis zu 750.000 Migranten, fast doppelt so viele wie bisher angenommen. Innenminister de Maizière wird diese Zahl erst gegen Abend offiziell bekannt geben. Bis zu 750.000 Flüchtlinge in Deutschland innerhalb Jahresfrist. Ist das viel oder ist das wenig? Das fragte ich den Inlandschef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ, Jasper von Altenbockum.
Ja, das klingt nach sehr viel, obwohl man hat erwarten können, dass es so viele werden. Aber ich glaube, mit einem solchen Ansturm an Flüchtlingen und Migranten hat Deutschland noch nie zu tun gehabt. Jetzt mal abgesehen von der Nachkriegszeit, als es ja die großen Flüchtlingswellen nach Deutschland gab. Es ist schon recht viel, muss man sagen.
Denken Sie, die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung in Deutschland gegenüber den Ankommenden, ist die groß oder klein?
Die Bereitschaft zur Hilfe ist sehr groß, muss man sagen. Die große Frage ist dabei, wie lange hält diese Hilfsbereitschaft an? Da muss man ein bisschen Angst haben davor, dass dieser Moment irgendwann mal erreicht ist.
Die Städte und die Gemeinden scheinen zum Teil auch überfordert. Zuerst einmal nur schon wegen der Unterbringung der Flüchtlinge.
In der Tat, das ist so, obwohl viele Kommunen auch sagen, gut, wir haben jetzt Schwierigkeiten, aber überfordert sind wir nicht. Aber das ist schon richtig, die Analyse. Ich glaube, das große Problem ist, dass die Bundesländer es bislang nicht geschafft haben, die Erstaufnahme der Flüchtlinge so zu regeln, dass ein geordnetes Asylverfahren möglich ist.
Ist es denn da geschickt, wenn man die Idee von Innenminister de Maizière auch unterstützt, nämlich die Leistungen für Asylsuchende zu kürzen? Ist das nicht eine Scheinlösung?
Na, die Idee halte ich gar nicht für schlecht, weil es diejenigen einfach davon abhält, hierher zu kommen, die nicht bleiben können. Die aus Staaten des Balkans kommen, zuletzt sind das vor allem aus Albanien, Kosovo und Mazedonien, die nicht vor Bürgerkrieg oder Politik fliehen, sondern einfach Arbeit suchen hier in Deutschland.
Das sind ja offenbar viele, 40% der Anträge.
Ja, Das sind sehr viele und die haben keinerlei Aussicht auf Asyl in Deutschland. Das heißt, da werden 99,9% werden abgelehnt und auch dieses 0,01% sind eigentlich nur Leute, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zurückgeschickt werden können. Die kommen aber oft, weil sie wissen, dass sie hier besser versorgt werden in dieser Übergangszeit, wo ihr Verfahren geprüft wird, besser versorgt werden als in ihrer Heimat. Und dazu trägt natürlich auch dieses Taschengeld bei. Das ist natürlich ein Anreiz für viele, hierher zu kommen, ohne dass sie die Aussicht haben, hier bleiben zu können. Warum soll man sie damit herlocken?
Wenn Sie jetzt zusammengefasst zurückschauen auf das, was Sie gesagt haben, also einerseits, die Leute sind hilfsbereit, aber es fragt sich, wie lange das noch so bleibt. Und Sie haben von einem Ansturm gesprochen. Was müsste man denn jetzt tun in dieser Situation?
Die Lösung für das Problem wird es nicht geben. Aber ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man in Angriff nehmen müsste. Das eine ist die europäische Ebene. Es kann einfach nicht sein, dass 2-3 Länder in der EU sozusagen diese große Last tragen und alle anderen machen sich sozusagen einen schlanken Fuß. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man innerhalb von Deutschland das Asylverfahren zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einfach auf die hohe Zahl der Flüchtlinge abstimmt und einstellt. Ich glaube, wenn man an diesen beiden Fronten sozusagen handelt, dann hat man einen Großteil des Problems in den Griff bekommen. Ich glaube aber, die große Herausforderung besteht darin, wir sprechen jetzt von diesem Jahr und wir sprechen schon gar nicht mehr von nächstem Jahr. Also was ist eigentlich, wenn das nächste und übernächste Jahr genauso verläuft wie dieses Jahr? Dann sieht man, glaube ich, schon, dass man einfach an Improvisation nicht vorbeikommt. Denn also ich meine, man wird es nicht so machen können, dass man einfach um die ganze EU einen Zaun errichtet und niemand mehr reinlässt. Das wird nicht gelingen. Man kann das zwar vielleicht ein bisschen eindämmen, aber wer herkommen will, der kommt her, der findet irgendwie einen Weg und darauf muss man sich einstellen.
Sagt Jasper von Altenbockum, Inlandschef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und vom Dilemma mit den Flüchtlingen in Europa zum Dilemma mit Verdächtigen oder Kriminellen in den USA. Die Polizistinnen und Polizisten in den USA stehen zurzeit unter besonderer Beobachtung. Vorfälle, bei denen sie ohne Zwang mit Gewalt gegen Schwarze vorgegangen waren, haben im Land für Straßenproteste gesorgt. Gleichzeitig wird die Arbeit der Polizei nicht einfacher, denn seit Anfang Jahr werden in den amerikanischen Städten mehr Gewalttaten verübt. Jetzt schlagen die Polizeichefs Alarm. USA-Korrespondent Beat Saltermann war in der Nähe von Washington D.C. mit einer Patrouille unterwegs.
314, go ahead. Help me out with a PDC southbound Georgia Hathaway.
Officer Whitney Kujawa ist auf Patrouille. Die junge Frau mit den blonden Haaren sitzt im Polizeiauto und hat ihre Schicht soeben begonnen. Es ist 20 Uhr. Draußen in einem Vorort von Washington D.C. ist es schon dunkel.
That stands for a suicide. It was actually a heroin overdose.
Dieser Funkcode steht für einen Selbstmord, eigentlich eine Heroinüberdosis. Wir haben in letzter Zeit viele Leute, die wegen Drogen sterben. Drogen und die damit verbundene Kriminalität seien ein immer größeres Problem, sagt Kujawa. Doch bei ihrem ersten Einsatz heute Abend geht es um etwas anderes: Vandalismus.
Hi, ma'am, how are you doing?
Ihr Kollege, Officer Dan Ford, ist schon vor Ort. Eine ältere Afroamerikanerin hat die Notnummer gewählt.
I was so nervous, I couldn't even give a young man my address.
Sie sei so aufgeregt, sie habe am Telefon nicht mal ihren Namen richtig sagen können, erklärt die ältere Dame. Es geht um den Briefkasten vor dem Haus. Er wurde mit Farbe beschmiert. Die beiden Polizisten schreiben alles auf, die Dame fühlt sich schon wieder etwas sicherer. Ein harmloser Einsatz. Immer öfter muss die Polizei jedoch wegen Mord und Totschlag ausrücken. Ein Blick in die Polizeistatistik zeigt, seit Anfang Jahr gab es in den größten US-Städten im Schnitt ein Fünftel mehr Tötungsdelikte als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. In Zahlen heißt das 73 Tote in Washington D.C., 150 in Houston und 203 in Chicago. In Baltimore gab es allein im Mai 45 Tote. Thomas Manger ist der Präsident der Organisation Major Cities Chiefs Association, in der die Polizeichefs aller größeren US-Städte zusammengeschlossen sind. Er sagt:
We don't know if this is just a short spike and it'll go back down again, or is it now going to continue to go back up?
Wir wissen noch nicht, ob es sich bei den Zahlen um eine Trendumkehr handelt oder bloß um einen einmaligen Ausrutscher nach oben. Doch die Beunruhigung in den Polizeikorps ist groß. Auch weil nicht ganz klar ist, was den Anstieg verursacht hat. Mehr Drogendelikte, ein veraltetes Strafrechtssystem und Waffen mit großen Magazinen sind die am häufigsten genannten Gründe. In jeder Stadt gäbe es zudem Besonderheiten, weiß Chief Manger. Beispiel Baltimore.
During the protests after Freddie Gray's death, they looted dozens of pharmacies.
Bei den Ausschreitungen im April wurden viele Apotheken geplündert. Nun kämpfen Gangs mit allen Mitteln um diese illegal erworbenen Medikamente.
They are fighting for their share of the market for all the illegal drugs that they have to sell.
Dass die Polizei wegen der vielen Skandale weniger gegen Kriminelle vorgeht, aus Angst, Fehler zu machen, glaubt Thomas Manger hingegen nicht. Und er hat auch nichts dagegen, dass die Polizei eine Reihe umstrittener Taktiken nicht mehr anwendet, wie etwa Leute schon bei geringem Verdacht stoppen und durchsuchen.
We were very successful in bringing crime rates down, but what did it do to our relationship with the community?
Das habe die Kriminalität in den letzten Jahren zwar tief gehalten, dafür sei das Vertrauen zwischen der Polizei und der Bevölkerung beschädigt worden. Und das könne ja auch nicht das Ziel sein. Zurück zu Officer Kujawa. Sie hat inzwischen mehrere Fahrzeuge überprüft und bei einem Unfall zum Rechten geschaut. Der Abend verlief so, wie es sich jeder Polizist wünscht. Verschiedene kleinere Zwischenfälle, aber keine Schießerei und keine Toten. Officer Kujawa sagt zum Abschied, kein Tag sei gleich wie der andere.
No day is the same. And sometimes
die Lage hier draußen kann sich in 10 Minuten total verändern. Bei Arbeitsbeginn weiß ich nie, was mich erwartet.
You really never know. You can never come into work and know what you're going to get into.
Yeah, and I'm not far. You need me over there? 4 John 24,
first check me get you.
Höher, weiter, schneller. Wenn am Samstag die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Peking losgeht, muss man sich leider wieder fragen, wie sauber die Sportlerinnen und Sportler sind. Doping in der Leichtathletik ist ein ungelöstes Problem. Der neu gewählte Präsident Sebastian Coe verspricht da Abhilfe. Der ehemalige englische Mittelfeldstreckenläufer hat sich heute gegen den ehemaligen ukrainischen Stabhochspringer Sergei Bubka durchgesetzt. Was ist vom neuen Präsidenten zu halten? Sportredaktor Ueli Reist.
Sebastian Coe weiß, wie man sich durchsetzt. Zum Beispiel an den Olympischen Spielen 1980 in Moskau über 1500 Meter. Oder als er die Olympischen Sommerspiele 2012 in seine Geburtsstadt holte.
The Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Als Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes steht er nun aber vor einem Langstreckenlauf mit hohen Hürden. Die ARD und die britische Sunday Times haben mit ihren Vorwürfen, der Verband habe möglicherweise Blutdopingfälle verschwiegen, das Image der Leichtathletik schwer beschädigt. Zudem droht die olympische Kerndisziplin Leichtathletik in einer immer mehr vom Fußball dominierten Sportwelt an Bedeutung zu verlieren. Grundsätzlich aber, so Sebastian Coe, müsse die Leichtathletik für Integrität stehen.
We cannot do that unless the sport is seen preeminently to be based on integrity.
Lord Sebastian Coe, der mittlerweile für die Konservativen im britischen Oberhaus sitzt, hat die Wahl gegen Sergei Bubka gewonnen, weil ihm eher zugetraut wird, Reformen durchzusetzen und den Dopingkampf zu intensivieren. Wie ernst ihm dieser Kampf ist, lässt sich aber schwer abschätzen. Zwar forderte er in seinem Wahlprogramm eine vom Verband vollkommen unabhängige Anti-Doping-Agentur, seine Reaktion auf die letzten Enthüllungen sorgten aber auch für Fragezeichen. So sind die Dopingvorwürfe für ihn eine Kriegserklärung an die Leichtathletik und anerkannte Dopingforscher titulierte er als sogenannte Experten. Er wies die Vorwürfe zurück.
I don't think anybody should
Niemand solle die Wut unterschätzen, die viele in der Leichtathletik fühlen, nach den Berichten der vergangenen Tage. Es werde so dargestellt, als würde der Verband im besten Falle nichts tun und im schlimmsten Fall vertuschen. Das decke sich aber nicht mit der Arbeit der letzten 15 Jahre.
In the last 15 years.
Das ist allerdings ein Widerspruch. Zum einen behauptet Sebastian Coe, der Verband habe Doping in den letzten Jahren sehr wohl seriös bekämpft. Zum anderen fordert er einen Ausbau der Dopingbekämpfung. Gelingt es Sebastian Coe aber, der Leichtathletik, dank seriöser Dopingbekämpfung die Glaubwürdigkeit zurückzugeben, hat er große Chancen, dereinst auch den nächsten Karriereschritt zu machen. Der 58-jährige Coe wird auch als künftiger Präsident des Internationalen Olympischen Komitees gehandelt.
Ueli Reist. Und am Internationalen Tag der humanitären Hilfe, dem Tag also, an dem der Menschen gedacht wird, die bei ihrem humanitären Einsatz ums Leben gekommen sind, sprechen wir mit dem Präsidenten des IKRK, Peter Maurer, der aus Jemen zurückgekehrt ist. Das Tagesgespräch auf Radio SRF 1 und 4, gleich nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Die Umsätze der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sind im ersten Halbjahr um 7% zurückgegangen. Die Bestellungen haben um knapp 15% abgenommen. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes Swissmem bei 400 Unternehmen erwarten rund ein Drittel der Firmen Ende Jahr rote Zahlen. Das Bundesgericht lehnt eine Nachzählung der Abstimmung über das neue Radio- und Fernsehgesetz ab. Die 4 Beschwerden wurden abgewiesen. Die Richter stellten außerdem fest, dass es keine Hinweise gegeben habe für Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung. In Deutschland hat der Bundestag dem dritten Hilfspaket für Griechenland im Umfang von 86 Milliarden Euro zugestimmt. 454 Abgeordnete stimmten dafür, 113 dagegen, 18 Abgeordnete enthielten sich der Stimme.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.